Sie hört sich wirklich ganz volksnah an, ist aber eine Katastrophe letztendlich, weil wir ein System haben, eigentlich, was insgesamt gut funktioniert. Ich denke nur, dass beide Kassensysteme, und ich bin gesetzlich versichert, aber privatzusatzversichert, und nenne das Ganze privatsätzliche. Die privatsätzliche, das ist unsere Zukunft. Das geht doch alles. Da brauche ich keine Bürgerversicherung. Im Gegenteil, wir wissen ja, wie lange bei der letzten Gesundheitsreform das ganze System lahmgelegt worden ist. Und hier geht es eigentlich nur um Verschiebebahnhof, dass eigentlich man auf das Geld spekuliert, was vielleicht als Reserve bei den Privaten liegt.
Hallo und herzlich willkommen bei Kontinentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto, à la carte ist für jeden etwas dabei.
"2025 wird in Berlin eine neue Bundesregierung gewählt. Und auch das Thema Gesundheitssystem dürfte mal wieder ein großes werden. Gerade die Debatte um eine mögliche Bürgerversicherung wird wieder aufleben. Denn generell sind viele Menschen mit dem Zustand des Gesundheitssystems unzufrieden. Was in der Digitalisierung des Gesundheitssystems passieren muss, wie die Krankenkassen zu einer besseren medizinischen Versorgung beitragen können und was die bessere Alternative zur Bürgerversicherung ist, bespreche ich heute mit einem absoluten Experten. Er ist wohl Deutschlands gefragtester Rückenspezialist und hat seinen ganzheitlichen Blick auf den Menschen in mehreren Bestsellern niedergeschrieben. Dabei scheut er sich als Arzt auch nicht, zu gesundheitspolitischen Fragen Stellung zu beziehen. Herzlich willkommen, Professor Dietrich Grönemeyer. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich auch.
Wir starten mit einem Blick auf deinen Teller. Du hast in Kiel Medizin studiert und daher länger dort gelebt. Arbeiten tust du seit langem in Bochum. Also eher Fisch oder die Ruhrpott-Currywurst?
Beides.
Beides?
Den Fisch liebe ich nicht erst, seitdem ich in Kiel war, sondern ich lebe oder würde am liebsten am Meer leben. Und die Currywurst liebe ich, weil sie einfach lecker ist. Aber beides esse ich sehr selten. Ich esse vorwiegend vegetarisch und auch vegan. Aber zwischendurch auch gerne mal anders. Und bei der Currywurst finde ich das so toll. Die Currywurst enthält ja den Curry. Und der Curry besteht aus Kurkuma und Chili. Und die wirken entzündungshemmend und fettverbrennend. Deswegen ist die Wurst dann eben auch schneller verdaut.
Ah, da haben wir ja direkt noch was gelernt. Und wenn Fisch, dann eher die Kieler Sprotten oder Lachsfilet?
Nein, eher ein Plattfisch, eher eine Scholle.
Eine Scholle, klassische Scholle. Du bist auch viel in Mallorca unterwegs gewesen, hast dort auch ein bisschen gelebt. Bist du eher für eine würzige Paella zu haben oder für die vielfältigen Tapas?
Für Tapas. Ach, das ist wundervoll. Man kann so viel aussuchen und ausprobieren. Herrlich. Und die verschiedensten Geschmacksebenen wirklich genießen.
Und was passt für dich am besten dazu? Rotwein oder Weißwein?
Letztendlich beides. Weißwein richtig kalt. Gekühlt, Rotwein, den muss man sehr genau aussuchen. Aber Mallorca hat ja ganz tolle Rotweine.
Das stimmt.
Stairways to Heaven beispielsweise. Hört sich doch gut an, oder?
Ja. Und was bringt dich durch einen stressigen Arbeitstag? Vitamine, Kaffee oder doch auch mal die Schokolade?
Oh, Schoki. Das Schokolade verführt mich immer. Schon von klein an, Süßigkeiten, vor allem wenn es mir nicht gut geht, wie allen anderen Menschen wahrscheinlich auch, dann greift man eher zum was Süßen. Aber danach muss man eben auch viel Sport machen. Aber gerne auch einen Kaffee.
Und ein bisschen Zucker brauchen wir ja auch.
Ja, nicht im Kaffee oder Tee, aber in der Schoki darf es ruhig Zucker sein. Wenn es geht, zunehmend einfach auch einen
Kakaoanteil wahrscheinlich.
Ja, Kakao weniger, aber in Anführungsstrichen gesunden Zucker. Also es gibt ja Erythrit oder es gibt neue Zuckerarten, die kommen wie Galaktose oder Tagatose, die eben nicht die Bauchspeicheldrüse so belasten und die keine Insulinausschüttung machen im großen Maße.
Okay. Nachdem wir nun kulinarisch ein wenig durch die Welt gereist sind, landen wir jetzt wieder im politischen Berlin. In wenigen Monaten ist Bundestagswahl und die Bürgerversicherung wird da wieder mit Sicherheit ein Thema werden. Wie bewertest du die von Lauterbach so geliebte Bürgerversicherung? Ist es eine Zweiklassenmedizin, die dann entsteht?
Sie hört sich wirklich ganz volksnah an, ist aber eine Katastrophe letztendlich, weil wir ein System haben, eigentlich, was insgesamt gut funktioniert. Ich denke nur, dass beide Kassensysteme, und ich bin gesetzlich versichert, aber privatzusatzversichert, und nenne das Ganze privatsätzliche. Die privatsätzliche, das ist unsere Zukunft. Nämlich die Systeme so lassen, den Möglichkeiten geben, jeden Einzelnen für verschiedene Aspekte Zusatz zu versichern. Wir kennen das aus der Zahnzusatzversicherung, wir kennen das aus der Krankenpflegeversicherung, habe ich als Zusatzversicherung auch, ja, oder auch Krankenhauszusatzleistungen. Das geht doch alles. Da brauche ich keine Bürgerversicherung. Im Gegenteil, wir wissen ja, wie lange bei der letzten Gesundheitsreform das ganze System lahmgelegt worden ist. Und hier geht es eigentlich nur um Verschiebebahnhof, dass eigentlich man auf das Geld spekuliert, was vielleicht als Reserve bei den Privaten liegt.
Ist es denn so, dass die Privatversicherten, ich sag mal, das Gesundheitssystem in Deutschland und insbesondere ja auch die Forschung, die dir auch sehr am Herzen liegt, mitfinanziert oder einen großen Beitrag dazu leistet? Würden wir da etwas aufgeben, wenn wir zu einer Bürgerversicherung wechseln würden?
Wir brauchen sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung. Wir brauchen ganz viel Geld für die Patienten. Und ich weiß selbst, in meinem Institut oder Instituten, in Grönemeyer Instituten in Bochum, in Hamburg, Berlin, Köln, wie wichtig es eigentlich ist, mit der Privatversicherung und damit auch den Selbstzahler motivieren zu können, Zusatzleistungen zu nehmen. Das habe ich immer so geschafft in meinem Leben. Und ich weiß, dass das funktioniert. Ich brauchte nicht die Trennung, sondern ich habe mit den Krankenkassen, mit den gesetzlichen Krankenkassen ja auch Sonderverträge ausgehandelt. Und ich finde, das ist Augenwischerei, wenn man meint, darüber den Bürger oder die Bürgerin jetzt auch zu beruhigen, die sowieso schon unter maximaler Angst stehen. Angst, weil sie wieder Angst haben vor der nächsten Pandemie, weil die Corona-Fälle steigen, aber RSV-Grippe steht auch an. Angst, dass wir in kriegerische Auseinandersetzungen mit einbezogen werden. Angst vor Inflation, vor Arbeitsplatzverlust, vor familiären Probleme, die sich daraus alle ergeben. Also wir müssen doch beruhigen. Wir müssen uns jetzt sagen, wir gehen nicht an solche Fragen heran, sondern wir schaffen eigentlich eine Zukunft mit Vertrauen in die Medizin, vor allen Dingen die Medizin aus Deutschland. Ich nenne sie Made in Germany, mit unseren Eigenarten, aber auch mit unseren großen Errungenschaften.
Was sind denn unsere großen Errungenschaften in der Medizin?
Erstmal das System der ambulanten und stationären Medizin. Dazwischen sage ich, brauchen wir Kompetenzzentrum, so wie Mainz, wo ich alle Fachdisziplinen zusammengeführt habe, ob es Chirurgen, ob es Orthopäden, ob es Neurochirurgen, Anästhesisten, Naturheilkundler, Psychologen sind, und die werden unter einem Hut gemanagt, nur für den Rücken. Also das ist die Brücke zwischen ambulant und stationärer Medizin. Wir haben aber auch die Endoskopie, den Herzkatheter, den Ballonkatheter, viele Dinge entwickelt, alles abgewandert. Wir reimportieren Katheterendoskopie beispielsweise aus Japan im großen Stile. Wir verlieren MP3-Player, Kopierer und so. Wir haben sie entwickelt, aber wir sind dann nicht in der Lage, es zu halten. Und so ist es auch in der Medizin. Und wenn man das nicht versteht und wenn man nicht versteht, dass man für eine gute Medizin eben auch viel Geld braucht, aber auch Geld im System unnütz ausgegeben werden, wie beispielsweise Herzkatheter, die man nicht mehr für die Diagnostik braucht, sondern mit einem schnellen Computertomographen zu 3 bis 4 Mal billiger ist und auch keine Herzkatheter mehr dafür angeschafft werden müssen, sondern nur dafür, dass man mit einem Ballonkatheter erweitert wird, dann habe ich Reserven. Dann kann ich aber wieder das Geld ausgeben für die sprechende Medizin, dann kann ich ausgeben für mehr stärkere vernetzte Medizin zwischen Hightech und Naturheilkunde, die Naturheilkunde, die Psychologie, die Ernährung einfach mit noch finanzieren. Also wir haben alles in der Hand, und da sind gerade die Privatversicherer so wesentlich für mich, weil sie diese Impulse auch setzen und dazu auch Gelder haben, um das auch mit vorzubereiten oder zu unterstützen oder auch in die Forschung mit hineinzugeben.
Aktuell ist es ja so, dass die Ärzte an Privatpatienten mehr verdienen. Wird sich das ändern oder wie ist deine Einschätzung da? Also teurer für alle wird es ja gefühlt auf jeden Fall. Die Ärzte wollen mehr verdienen, die Beiträge steigen sowieso, weil die Kosten alle nicht mehr gedeckt werden können. Unser Gesundheitssystem ist ja im Moment, ich sag mal, nicht so richtig gut aufgestellt.
Ja, aber wenn man quasi die gleiche Regierungserklärung zur Digitalisierung gemacht wie vor 20 Jahren. Die Digitalisierung hat nicht stattgefunden und ich muss noch im Grunde mit dem Taxi die Befunde, sage ich mal übertrieben und anschaulich, vom Krankenhaus in die Praxis schicken, also per Fax. Rüberschicken. Und das Gleiche gilt auch für die Gesundheitsämter, die ja auch im Grunde auch während der Corona-Pandemie gar nicht so richtig integriert waren, weil einfach die Vernetzung fehlte. Dann kann ich mich nicht darüber wundern, wenn das einfach maximale Zusatzkosten sind. Und ich muss an diesen Schrauben drehen. Oder wenn ich daran drehe, Hilfe zur Selbsthilfe, Prävention, Vorsorge ganz stark machen, damit die Menschen weniger erkranken, weniger zum Arzt gehen, weniger frustriert sind und Vertrauen haben, auch in sich selbst, dann verändere ich ein System. Dann kann ich nicht über die explodierenden Kosten mir die Haare raufen, sondern da muss ich mir eigentlich die Haare raufen, wo investiere ich denn viel besser? Und das ist beim Patienten selbst und in die Gesundheitserziehung, in die Gesundheitsunterricht in den Schulen, in die weiterführenden Ausbildungsmöglichkeiten in den medizinischen Berufen, um einfach dahin zu kommen, dass ich mit vielen leichten Maßnahmen, beispielsweise die Antibiotikabeigabe, reduzieren kann, wenn ich pflanzenheilkundliche Mittel nehme. Thymian als Beispiel wirkt antiviral, antibakteriell, kann ich bei jedem aufkommenden Infekt geben, wenn ich noch nicht mal weiß, ob es ein Virus oder ein Bakterium ist. Dann brauche ich nicht zu dem großen Ansatz der Antibiotika zu greifen und ich brauche noch nicht mal, weil es ja auch in der Apotheke zu bekommen ist, unbedingt einen Arzt aufsuchen. Wenn ich weiß, dass jede Erkältung normalerweise 7 Tage hält, brauche ich nicht zum Arzt gehen, nehme die entsprechenden Mittel und wenn es schlimm wird, dann gehe ich zum Arzt, dann nehme ich Antibiotika. Kann ich auf der Seite schon viele Millionen Kosten einsparen als Beispiel.
Aber ich meine, das ist ja eigentlich so einfach. Also wenn alle wüssten, dass Thymian so gut wirkt und man, ich sag mal, im Zweifel bei einer Erkältung erstmal dazu greift, was ja dann in jeder Hausapotheke vorhanden sein könnte, warum machen wir das nicht? Warum wird das nicht kommuniziert?
Also ich bin so aufgewachsen und es gibt hervorragende deutsche Firmen, die Thymian entwickeln, wie Hermes beispielsweise in München oder in Pullach ansässig, die das Aspekton in den Markt bringen. Das ist made in Germany. Und ich bin stolz darauf und sage, das ist es doch genau richtig, wenn ich das mache. Oder wenn ich eine Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich in der Apotheke mir besorge, wenn ich Harnblaseninfekte habe. Und wenn es nicht zu Blutungen kommt bei den Frauen im Urin, weil Frauen haben häufiger eine Harnblasenentzündung, dann nehme ich erstmal dieses Medikament, bevor ich zum Antibiotika greife. Aber ich muss das Wissen haben dazu.
Ja.
Ich muss aufgeklärt sein als Mensch. Und Aufklärung machen wir jetzt gerade hier. Aufklärung mache ich mit meinen Büchern. Aufklärung eben geht über die Medien. Ich bin so erzogen worden zu Hause. Und meine Mutter hatte auf der einen Seite im Schrank die ganzen naturheilkundlichen Mittel. Und im anderen hatte sie gesammelt die schulmedizinischen Mittel. Und hat dann uns entsprechend auch von leicht nach schwer versorgt.
Du hast eben schon von den Taxifahrten der Patientenakten gesprochen. Bringt die elektronische Patientenakte den erhofften Durchbruch bei der Vernetzung der Ärzte und den Patienten und den Krankenhäusern, also alle Player, die ja irgendwie mitspielen?
Ja, 30 years later. 30 Jahre später, 1997 haben wir schon mit Aqua die Patientenakte erfunden, die digitale, wo jeder Patient seine Daten freigeben kann oder hätte mit seinem eigenen Schlüssel. Jetzt sind wir 30 Jahre später, natürlich ist es wunderbar. Damit kann ich Mehrfachuntersuchungen reduzieren, damit kann ich ganz viel Informationen über die Patienten bekommen. Ich verstehe bis heute nicht, dass wir diese Corona-App abgeschaltet haben, anstatt dort 10 weitere Fragen erfassen zu können während Corona, dann hätte ich sowohl die Menschen verstanden, die scheinbaren Impfgegner sind, weil die gesagt haben, ich bin schwer krank, ich kann das jetzt nicht mir zumuten, dass ich geimpft werde. Oder es sind Spritzenschisser, wie ich es auch war, bis ich Medizin studiert habe, der größte Schisser der Nation. Ich bin fast ohnmächtig geworden, wenn mir jemand gesagt hat, du kriegst jetzt eine Spritze. Oh, ja, aber ich kriege auch raus, ob jemand Diabetes hat, ob er Herzinfarkt, ob er Krebs, ob er im Moment andere Erkrankungen hätte. Und wir hätten jetzt eine wahnsinnige Statistik. Ja, wahnsinnig. Und dann die digitale Patientenakte dahinter, das wäre wunderbar. Und das ist ein wesentliches Element auch, um Kosten zu reduzieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine ganzheitliche, vernetzte Medizin zu schaffen.
Unser Markenclaim lautet Vertrauen, das bleibt. Was bedeutet Vertrauen für dich?
Die Menschen draußen haben kein Vertrauen mehr in unser System. geschweige denn das Gesundheitssystem. Und Vertrauen heißt zu verstehen, was getan wird, also aufklären, was ist Corona, Aufklärung, warum sind die Schultoiletten immer noch so wie vor 60 Jahren, warum sind die jetzt nicht renoviert, weil unten auf den Schultoiletten werden Noroviren, Corona und alles weitere verbreitet. Das sieht zum Teil katastrophal aus. Auf Schultoiletten würde man auch Obstipation, also Verstopfung oder auch Nierenentzündung durch Anhalten der Ausscheidungsdinge eben erzeugen. Vertrauen ist für mich der Schlüssel einer zukünftigen Gesellschaft und einer zukünftigen Medizin. Das heißt, ich muss zuhören können, ich muss den Ängstlichen, aber auch den Kritiker verstehen, mit ihm ins Gespräch gehen. So habe ich das immer gemacht, bis heute mit meinen Patienten. Sehr früh eingeführt, das Erstgespräch erstmal eine Stunde lang. Fordere auch, dass wir das Gespräch ganz anders bewerten. Sage immer, gib doch für die sprechende Medizin das Gleiche aus wie bei mir als Radiologen für ein CT. Und zuhören können im Gespräch, wo ich mich dem anderen öffne, ihn annehmen und damit signalisiere, du bist genauso ein Mensch wie ich. Also auf Augenhöhe Medizin betreiben und gemeinsam, denn es geht in der zukünftigen Medizin um Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht darum, wenn ich individuelle Medizin wirklich ernst meine, jeden Einzelnen wirklich als wertvollen Menschen, einen wertvollen Bestandteil unserer Gesellschaft, unserer Kultur zu begreifen, dann, wenn dieses Gefühl entsteht, dann ist das Vertrauen wieder da oder kommt zumindest zurück.
Okay, also ich nehme mit, dass wir uns selbst und auch der Medizin wieder vertrauen müssen und dass wir ein gutes System haben in Deutschland und die Chancen nutzen müssen, dieses noch besser zu machen, auszubauen, besser zu vernetzen, uns den Patienten in den Mittelpunkt stellen und nicht nur auf unsere eigene Kernkompetenz gucken, sondern zu gucken, welche Kernkompetenzen gibt es noch drumherum, um alle, ich sag mal, Themen miteinander zu vereinen, um dem Wohl und das, was es wirklich wichtig ist, die Gesundheit des Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
Genau, und Spitzenmedizin und Spitzenforschung braucht auf jeden Fall viel nachhaltige Unterstützung. Und wenn wir Made in Germany wieder als die Medizinapotheke der Welt wieder erreichen wollen, dann muss ich hier ganz anders mich engagieren und das erwarte ich von der zukünftigen Politik auch.
Kommen wir nun zu unserem heutigen Absacker-Thema, die Tapas. Laut spanischem Duden ist eine Tapa eine kleine Portion Essen, die als Begleitung zu einem Getränk serviert wird. Und es gibt viele Theorien über den Ursprung. Am weitesten verbreitet ist, dass König Alfons X., der Weise, ihr Erfinder ist. Er litt an einer Krankheit, wahrscheinlich an Gicht. Und der Hofarzt verschrieb ihm Wein. Nicht die schlechteste Medizin. Aber zu viel Wein funktioniert auch nicht. Also, um die Auswirkungen des Alkohols zu vermeiden, nahm der Regent jedes Mal, wenn er Wein trinken musste, eine kleine Menge Nahrung zu sich. Das mochte er dann so gern, dass er beschloss, dass alle Haushalte im Königreich dasselbe tun sollten. Und so wurde die öffentliche Trunkenheit deutlich reduziert. Also es ist eine Win-Win-Situation, die Tapas und der Wein. Wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da und folgt oder abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Freut euch schon jetzt auf unsere Weihnachtsausgabe am 17. Dezember mit unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Gerhard Schmitz. Ich freue mich auf euch. Und dir, lieber Dietrich, vielen lieben Dank, dass wir gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten, dass wir gemeinsam über Thymian gesprochen haben und dass wir gemeinsam darauf schauen, was sich in der nächsten Zukunft des Gesundheitssystems alles noch tun wird. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne und ich plädiere für die privatsetzliche Zukunftsmedizin.